durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Hiob, das ist sozusagen der Titelheld des alttestamentlichen Buches Hiob, wobei er sich selbst ganz gewiss nicht als Held bezeichnen würde, sondern schon eher als einen Verlierer. Denn er hat zuerst einen Großteil seines Besitzes verloren, anschließend seine geliebten Töchter und Söhne und dann auch noch seine Gesundheit. Vom Scheitel bis zur Sohle ist er mit Geschwüren bedeckt, so dass ihn seine drei Freunde, als sie zu Besuch kommen, im ersten Augenblick kaum erkannt haben. Hiobs Freunde sind in guter Absicht gekommen, um Hiob zu trösten. Doch dann stellen sie dieselbe Frage, die auch Hiob sich schon gestellt hat. Warum lässt Gott das zu? Wie kann er einen gläubigen Menschen so leiden lassen? Und schnell kommen sie zu dem Schluss, in Hiobs Leben muss es einen dunklen Fleck geben, irgendeine schlimme Sünde, die Gott dazu veranlasst hat, Hiob zu bestrafen. Doch Hiob ist sich keiner Schuld bewusst. Soweit diese kurze Zusammenfassung. Ich freue mich, dass Sie durch die Bibel wieder eingeschaltet haben. Herzlich willkommen dazu. Hiobs Freunde auf Spurensuche. Was könnte er nur falsch gemacht haben? Womit könnte er den Zorn Gottes auf sich gezogen haben? Eliphas und Bildad haben ihre Theorien bereits vorgestellt und Hiob hat jedem von ihnen ausführlich darauf geantwortet. Sein Resümee? Nein, ich habe Gott gegenüber nicht gesündigt. Was ich zurzeit durchmachen muss, kann nichts mit meinem Verhalten zu tun haben. Ihr redet blanken Unsinn. Und dieser Unsinn tut weh, richtig weh. Denn statt von seinen Freunden Solidarität und Mitgefühl zu bekommen, empfindet Hiob eine immer stärker werdende Distanz zu ihnen. Ob sich daran etwas ändern wird, wenn nun der dritte Freund mit seinen Erklärungsversuchen loslegt? Nun, in einer der vorangegangenen Sendungen hatte ich schon angedeutet, dass er den armen Hiob eigentlich noch schärfer an die Kandare nimmt. Seine erste Rede ist in Kapitel 11 des Hiob-Buches aufgezeichnet. Zophar ist ein Mensch, der davon überzeugt ist, dass nichts auf der Welt zufällig passiert, sondern dass alles auf Ursache und Wirkung beruht. Demnach muss es für Hiobs Leiden einen ganz bestimmten Grund geben. Und weil Gott in bestimmten Situationen immer auf eine ganz bestimmte Weise gehandelt hat, lassen sich nach Zophars Meinung ganz bestimmte Rückschlüsse ziehen. Sein Freund Bildad hatte sich dagegen auf die Erfahrungen der Vorväter bezogen. Ein Blick zurück in die Vergangenheit sollte Hiob dabei helfen, seine Gegenwart und Zukunft zu meistern. Wenn Sie sich erinnern, ich hatte ihn mit einem Geologen verglichen, der anhand bestimmter Gesteinsformationen die Entstehungsgeschichte einer Landschaft rekonstruiert und daraus gegebenenfalls Voraussagen für die Zukunft trifft. Mit welcher Wahrscheinlichkeit es beispielsweise zu einem Erdbeben kommen könnte. Im Vergleich dazu kommt mir Zophar eher wie ein Mann vor, der sich stets auf die Naturgesetze beruft und dabei Gott irgendwie außen vor lässt. Wer den Himmel und die Erde geschaffen hat, interessiert ihn nicht wirklich. Er stellt nur fest, nach welchen Gesetzmäßigkeiten die Sterne am Himmel mal zu sehen sind und dann wieder verschwinden. Die Unterschiede zwischen Zophar und Bildad scheinen mir mehr zu sein als nur eine Charakterfrage, sondern es geht auch um zwei unterschiedliche Gottesbilder, die die beiden in sich tragen. Zophars Sichtweise kommt mir so vor, als würde er Gott als einen Gefangenen seiner eigenen Naturgesetze betrachten. Seiner Meinung nach tut Gott nichts, was einen von ihm abgesteckten Rahmen überschreitet. Die Art und Weise, wie Zophar sich im Folgenden äußert, könnte darauf hindeuten, dass er ein gutes Stück älter ist als seine Freunde. Auf mich macht er einen sehr abgeklärten Eindruck. Er scheint über den Dingen zu stehen und hat es gar nicht mehr nötig, seine eigenen Einstellungen zu hinterfragen. Lassen wir ihn nun selbst zu Wort kommen. Am Anfang von Kapitel 11 wird berichtet, da hob Zophar von Naama an und sprach, muss langes Gerede ohne Antwort bleiben? Muss denn ein Schwätzer immer Recht haben? Langes Gerede, damit sind die Ausführungen Hiobs gemeint, der ja vor Zophar das Wort ergriffen hatte. Dass Hiob sich wünschte, von seinen Freunden nicht so hart in die Mangel genommen zu werden, das interessiert Zophar nicht. Vielmehr hat er den Eindruck, als ob sich Hiob hinter seinen vielen Worten verstecken wollte. Grundsätzlich gibt es schon solche Fälle. Vor Gericht erringen manche Anwälte nur deshalb einen Freispruch für ihren Mandanten, weil sie so gut reden können und der Richter mit ihren Argumenten überhäuft wird. Doch auf Hiob trifft dies ganz gewiss nicht zu. Seine vielen Worte sind vielmehr ein Ausdruck seiner tiefen Verzweiflung. Vers 3. Müssen Männer zu deinem leeren Gerede schweigen, dass du spottest und niemand dich beschämt? Der Vorwurf, dass Hiob ein Spötter sei, bezieht sich wohl auf seine Äußerungen über Gott. Ihn habe Hiob verspottet und Unwahrheiten über ihn verbreitet. Deshalb sei es nun an der Zeit, auch Hiob zu beschämen. Harte Worte, die Zophar nur deshalb auszusprechen wagt, weil er sich selbst ganz auf der Seite Gottes sieht. Ja, er tut so, als ob er ganz genau wüsste, was Gott über Hiob denkt und wie Gott auf dessen Vorhaltungen reagieren wird. Sie erinnern sich, aus Zophars Sicht ist Gott berechenbar. Er funktioniert sozusagen nach ganz bestimmten Regeln. Und weil Zophar diese Regeln angeblich durchschaut, fühlt er sich wie jemand, der eingeweiht ist in das göttliche Handeln. Gott selbst braucht man deshalb gar nicht mehr zu fragen, denn Zophar weiß doch Bescheid. Hiob dagegen hat aus seiner Sicht überhaupt keine Ahnung. Deshalb soll er lieber die Klappe halten und auf ihn, den weisen Zophar, hören. Und genau das tun wir jetzt auch. Weiter ab Vers 4. Zophar hält Hiob vor, »Du sprichst, meine Rede ist rein, und lauter bin ich vor deinen Augen. Ach, dass Gott mit dir redete und täte seine Lippen auf!« Tja, und weil Gott seine Lippen nicht auftut, ergreift eben Zophar das Wort. Das erinnert mich daran, wie ich mal einen gepfefferten Brief von einem Mann bekam, der sich über einige Aussagen in einem Vortrag von mir geärgert hatte. In dem Brief gab er mir jede Menge Ratschläge und schloss dann mit der Bemerkung, »Nun bin ich mal gespannt, ob Sie bereit sind, auf den Heiligen Geist zu hören.« Er nahm also gewissermaßen für sich in Anspruch, die Stimme des Heiligen Geistes zu sein. Und wenn ich nicht auf ihn hören würde, dann verstieße ich gegen den Willen Gottes. Als ich den Brief dieses Mannes mehrmals durchgelesen hatte, kam ich zu dem Schluss, dass dieser Mann im Prinzip genau das tat, was er mir vorwarf. Er benahm sich wie ein von Gott Eingeweihter, wie jemand, der von Gott mit Sonderinformationen ausgestattet wurde, mit denen jedoch kein anderer etwas anzufangen weiß. Und weil mir seine Ratschläge keine Hilfe waren, landete sein Brief schließlich in der sogenannten Rundablage, nämlich im Papierkorb. Ich denke, Hiob sollte dasselbe mit Zophars aufgeblasenen Worten tun. Denn dafür, dass Zophar den Eindruck erweckt, anstelle von Gott die Lippen zu öffnen, kommt überraschend wenig Hilfreiches aus seinem Mund. Hören Sie noch einmal Vers 5, der dann in Vers 6 fortgeführt wird. Zophar spricht zu Hiob, »Ach, dass Gott mit dir redete und täte seine Lippen auf und zeigte dir die Tiefen der Weisheit, denn sie ist zu wunderbar für jede Erkenntnis, damit du weißt, dass er noch nicht an alle deine Sünden denkt.« Was Zophar seinem Freund Hiob mitteilt, ist nun wirklich alles andere als ein Trost. Ja, seine Worte sind für Hiob ein Schlag ins Gesicht. Bedeuten sie doch im Grunde, was du, mein lieber Hiob, bis jetzt erleidet hast, ist nur ein Vorspiel dessen, was dich noch erwartet. Der Verlust deiner Kinder und deines Besitzes, sowie die Geschwüre, die dich plagen, all das ist lediglich eine Strafe für einen Teil deiner Sünden. Mir kannst du nichts vormachen, gewiss hast du noch mehr auf dem Kerbholz, und auch dafür wird dich Gott bestrafen. Wenn man bedenkt, dass Hiob nicht nur psychisch fast am Ende ist, sondern dass er wegen seiner Krankheit tatsächlich mit seinem baldigen Tod rechnet. Angesichts dieser Situation sind Zophars Worte an Kaltblütigkeit kaum zu überbieten. In Vers 7 fährt er fort, »Meinst du, dass du weißt, was Gott weiß? Oder kannst du alles so vollkommen treffen wie der Allmächtige?« Wie Hiob und wie im Prinzip jeder gläubige Mensch darauf antworten würde, ist eigentlich schon vorher klar. Denn Gott lässt sich nicht ausforschen. Stattdessen offenbart er sich, wem er will und wann er will. Und auch nur, soweit er will. Gerade was diesen letzten Punkt angeht, habe ich immer stärker den Eindruck, dass Gott nur einen kleinen Teil von sich den Menschen offenbart. Doch allein das reicht schon aus, um von Ehrfurcht ergriffen zu werden und über ihn zu staunen. Wenn ich mir als Mensch vornehme, Gott entdecken und seine Pläne verstehen zu wollen, dann werde ich in den allermeisten Fällen scheitern. Ich erinnere nur an das berühmte Zitat, das dem russischen Kosmonauten Juri Gagarin zugeschrieben wird. Er hat 1961 als erster Mensch in einem Raumschiff die Erde umkreist und soll nach der Rückkehr gesagt haben, ich bin in den Weltraum geflogen, aber Gott habe ich dort nicht gesehen. Längst weiß man, dass ihm dieses Zitat von der Sowjetpropaganda in den Mund geschoben wurde. Aber egal, von wem es stammt, es macht sehr schön deutlich, dass nichts dabei herauskommt, wenn Menschen versuchen, Gott zu entdecken, zu erforschen und seiner irgendwie habhaft zu werden. Wir können ihn nur darum bitten, sich uns zu offenbaren. Nichts anderes teilt Zophar seinem Freund Hiob mit. Aber warum? Gerade Hiob ist sich dessen doch ohnehin bewusst. Aber das interessiert Zophar gar nicht. Ohne sich beirren zu lassen, konfrontiert er Hiob immer weiter mit überaus schlauen, zugleich aber völlig nutzlosen Fragen. So hält er ihm vor, weiter ab Vers 8, die Weisheit ist höher als der Himmel, was willst du tun? Tiefer als die Hölle, was kannst du wissen? Länger als die Erde und breiter als das Meer, wenn er dahinfährt und gefangen legt und Gericht hält, wer will's ihm wehren? Denn er kennt die heillosen Leute. Er sieht den Frevel und sollte es nicht merken? Kann ein Hohlkopf verständig werden? Mit dem Hohlkopf meint Zophar natürlich nicht sich selbst, sondern Hiob, um ihn dann sogleich mit einem Esel zu vergleichen. Kann ein junger Wildesel als Mensch zur Welt kommen? Wenn aber du dein Herz auf ihn, also auf Gott, richtest und deine Hände zu ihm ausbreitest, wenn du den Frevel in deiner Hand von dir wegtust, dass in deiner Hütte kein Unrecht bliebe, so könntest du dein Antlitz aufheben ohne Tadel und würdest fest sein und dich nicht fürchten. Soweit die Verse 8 bis 15. Und schon wieder lässt Zophar seinen Verdacht mit einfließen, dass Hiob noch immer etwas zu verbergen hat. Nur wenn kein Unrecht in seiner Hütte bleibt, könnte er vielleicht wieder zur Ruhe kommen. Weiter ab Vers 16. Dann würdest du alle Mühsal vergessen und so wenig daran denken, wie an Wasser, das verrinnt. Und dein Leben würde aufgehen wie der Mittag, und das Finstere würde ein lichter Morgen werden. Und du dürftest dich trösten, dass Hoffnung da ist, würdest rings um dich blicken und dich in Sicherheit schlafen legen. Würdest ruhen, und niemand würde dich aufschrecken, und viele würden deine Gunst erbitten. Aber die Augen der Gottlosen werden verschmachten, und sie werden nicht entrinnen können, und als ihre Hoffnung bleibt, die Seele auszuhauchen. Frohbotschaft und Drohbotschaft liegen bei Zophar ganz eng beieinander. Und weil Hiob nicht bereit ist, Sünden zu bekennen, die er gar nicht begangen hat, bleibt für ihn eigentlich nur die Drohbotschaft übrig. Und das veranlasst Hiob ebenfalls mit einer langen Rede zu antworten. Hier die beiden ersten Verse aus Kapitel 12. Da antwortete Hiob und sprach, ja, ihr seid die Leute, mit euch wird die Weisheit sterben. Anders ausgedrückt, meine lieben Freunde, ihr alle habt mit mir geredet, als ob ich ein Dummkopf wäre. Ihr dagegen seid so klug, dass mit euch die Weisheit aussterben wird. Natürlich ist das Sarkasmus pur. Ich habe ebenso Verstand wie ihr und bin nicht geringer als ihr. Wer wüsste das nicht? So setzt Hiob seine Rede fort. Sein Einwurf, dass er sich den anderen ebenbürtig fühlt, scheint mir nicht unwesentlich zu sein. Denn der Meinungsaustausch unter den vier Männern hätte allen viel mehr gebracht, wenn sie mit gegenseitigem Respekt und einer Portion Demut an die Sache herangegangen wären. Doch statt Hiob dabei zu helfen, seine schreckliche Situation besser verstehen zu können, haben sie ihn dazu gebracht, sich stets vor ihnen verteidigen zu müssen. Von Gott war zwar immer wieder die Rede gewesen, aber häufig wurde er nur deshalb ins Spiel gebracht, um die eigenen Argumente zu stützen. Dagegen war von einem gnädigen und barmherzigen Gott kaum etwas zu hören. Dabei wäre das doch sicher Balsam gewesen auf Hiobs Seele. Insgesamt habe ich also den Eindruck, dass Hiob und seine Freunde viele Chancen verpasst haben, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Gegenseitige Verdächtigungen und Schuldzuweisungen bringen niemanden weiter. Alle zusammen hätten wie der Apostel Paulus zu der Erkenntnis kommen können: Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Und ebenfalls wie Paulus hätten sie im Gespräch untereinander und im Gespräch mit Gott herausfinden können: Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Meiner Meinung nach reden auch heute viel zu viele Christen darüber, wer sie sind und was sie alles können. Fast bekommt man den Eindruck, dass Gott froh sein sollte, sie zu seinen Leuten zählen zu dürfen. Dabei ist es doch gerade umgekehrt. Gott hat sich diesen Menschen offenbart. Er hat sie in seinen Dienst gestellt. Und deshalb sollten sie lieber davon reden, was er in ihrem Leben verändert hat. Ja, wie er sie selbst verändert hat. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, sagt Paulus. Zurück zu unserem Bibeltext. Der Rest von Kapitel 12 ist meines Erachtens eine Art Appell, den Hiob an seine Freunde richtet. Noch einmal verweist er auf seine schwierige Situation, auf sein Leid, und er macht ihnen deutlich: Alles im Leben entgleitet mir. Ja, ich selbst gerate in Schlittern. Ich habe keine Ahnung, warum Gott mir so übel mitspielt. Deshalb flehe ich euch an: Macht ihr mich bitte nicht auch noch fertig. Hören Sie nun aus Hiobs Rede, wie sie in Kapitel 12 aufgeschrieben ist, die Verse 4 bis 16. Ich muss von meinem Nächsten verlacht sein, der ich Gott anrief und den er erhörte. Der Gerechte und Fromme muss verlacht sein. Dem Unglück gebührt Verachtung, so meint der Sichere. Ein Stoß denen, deren Fuß schon wankt. Die Hütten der Verwüster stehen ganz sicher und Ruhe haben, die wider Gott toben, die Gott in ihrer Faust führen. Frage doch das Vieh, das wird dich's lehren, und die Vögel unter dem Himmel, die werden dir's sagen, oder die Sträucher der Erde, sie werden dich's lehren, und die Fische im Meer werden dir's erzählen. Wer erkennte nicht an dem allen, dass des Herrn Hand das gemacht hat, dass in seiner Hand ist die Seele von allem, was lebt, und der Lebensodem aller Menschen? Prüft nicht das Ohr die Rede, wie der Mund die Speise schmeckt? Bei den Großvätern nur soll Weisheit sein und Verstand nur bei den Alten? Bei Gott ist Weisheit und Gewalt, sein ist Rat und Verstand. Siehe, wenn er zerbricht, so hilft kein Bauen. Wenn er jemand einschließt, kann niemand aufmachen. Siehe, wenn er das Wasser zurückhält, so wird alles dürr. Und wenn er es loslässt, so wühlt es das Land um. Bei ihm ist Kraft und Einsicht. Sein ist, der da irrt und der Irre führt. Soweit die Verse 4 bis 16, in denen Hiob noch einmal wiedergibt, warum ihn Gottes Handeln so verwirrt. Dass es manchen Übeltätern gut geht und dass manch Fromme leiden, das kann er einfach nicht nachvollziehen. Und seine Freunde mit ihren Erklärungsversuchen können wiederum nicht nachvollziehen, warum Hiob immer noch trotzig behauptet, nicht selbst schuld zu sein an seinem Unglück. Dieses Unverständnis füreinander erinnert mich an ein Erlebnis, das sich tief in mein Gedächtnis eingegraben hat. Vorausgegangen war eine Zeit, in der ich meine Aufgaben als Gemeindepastor mit viel Routine erledigte. Dazu gehörte es, regelmäßig im Krankenhaus vorbeizuschauen, um Kranke und Sterbende zu besuchen. Auch diese Besuche wurden allmählich zur Routine. Zum Schluss betete ich jedes Mal noch mit der betreffenden Person und verabschiedete mich dann mit einem kurzen Segensgruß. Doch eines Tages war alles auf einmal ganz anders. denn ich ging nicht ins Krankenhaus, um andere zu besuchen, sondern um mich dort behandeln zu lassen. Diesmal lag ich also im Bett, als jemand zu mir kam, um mir Trost zuzusprechen und mit mir zu beten. Danach stand der Besucher auf und verließ das Zimmer. Und ich blieb zurück in meinem Bett mit meinen Gedanken und mit meiner Traurigkeit. Kaum zu glauben, wie anders ich diese wohlbekannte Situation auf einmal erlebt habe. Auf einmal konnte ich viel besser nachvollziehen, was es heißt, Tage oder Wochen einfach nur dazuliegen und auf Heilung zu hoffen. Hiobs Freunde hätten sich ihm gegenüber höchstwahrscheinlich auch anders verhalten, wenn sie nur einen Bruchteil dessen durchgemacht hätten, was er an Leid ertragen musste. Zurück zu unserem Bibeltext. Ab Vers 17 beschreibt Hiob die große Macht Gottes, von der auch seine Freunde immer wieder erzählt haben. Doch was Hiob irritiert, diese Macht setzt Gott scheinbar und unbegreiflicherweise nicht immer nur in guter Absicht ein. Er führt die Ratsherren gefangen und macht die Richter zu Toren. Er macht frei von den Banden der Könige und umgürtet ihre Lenden mit einem Gurt. Er führt die Priester barfuß davon und bringt zu Fall die alten Geschlechter. Er entzieht die Sprache den Verlässlichen und nimmt weg den Verstand der Alten. Er schüttet Verachtung auf die Fürsten und zieht den Gewaltigen die Rüstung aus. Er öffnet die finsteren Schluchten und bringt heraus das Dunkel ans Licht. Er macht Völker groß und bringt sie wieder um. Er breitet ein Volk aus und treibt sie wieder weg. Er nimmt den Häuptern des Volks im Lande den Mut und führt sie irre, wo kein Weg ist, dass sie in der Finsternis tappen ohne Licht, und macht sie irre wie die Trunkenen. Siehe, das alles hat mein Auge gesehen und mein Ohr gehört, und ich hab's verstanden. Was ihr wisst, das weiß ich auch, und ich bin nicht geringer als ihr. Doch ich wollte gern zu dem Allmächtigen reden und wollte rechten mit Gott. Aber ihr seid Lügentüncher und seid alle unnütze Ärzte. Soweit die restlichen Verse von Kapitel 12 sowie der Anfang von Kapitel 13. Hiob kommt nun also wieder auf einen Punkt zu sprechen, den er bereits an anderer Stelle geäußert hat. Er sehnt sich danach, mit Gott persönlich reden und notfalls auch streiten zu können. Denn trotz aller Enttäuschungen, die Hiob schon erlebt hat, erwartet er von Gott mehr Ehrlichkeit als von seinen Freunden, den Lügentünchern und unnützen Ärzten. Hiobs Erwiderung an seinen Freund Zophar ist um ein Vielfaches länger als dessen Rede. Sie umfasst die Kapitel 12, 13 und 14 und uns wird sie in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel auch noch weiter beschäftigen. Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Interesse und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.